SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Sina Rosenkranz.
Inwieweit wusste der frühere Audi-Chef Rupert Stadler von den Dieselabgasmanipulationen? Und warum hat er damals den Verkauf der betroffenen Autos nicht gestoppt? Um diese Fragen ging es heute unter anderem beim Strafprozess vor dem Landgericht München, bei dem zum ersten Mal nach 3 Monaten der Angeklagte Rupert Stadler selbst Stellung bezogen hat. Gabriel Wirth hat zugehört.
Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler hat seinen ersten Auftritt bei diesem Verfahren genutzt, um ausführlich seine Unschuld zu beteuern. Im blauen Nadelstreifenanzug mit dunklem Rollkragenpullover verlas er über mehrere Stunden vom Blatt seine Sicht der Dinge. Audi sei professionell geführt worden, überaus kompetente Menschen seien befähigt gewesen, gesetzeskonforme Arbeit abzuliefern, so Stadler. Er habe keinen Anlass gehabt, an dieser Annahme zu zweifeln. Er sei von der Integrität der Mitarbeiter absolut überzeugt gewesen. Sein Verteidiger Tilo Forte hält das ganze Verfahren für unfair.
Zum einen werden Sachverhaltskomplexe, die so nicht zusammengehören, zusammengeführt. Und es entsteht durchaus der Eindruck, dass die Prominenz eines Vorstandsvorsitzenden wesentlicher Beweggrund dafür gewesen ist, dass er in diesem ersten Verfahren auch auf der Anklagebank sitzen soll.
Allerdings räumte Stadler am Ende seines Vortrags ein, dass es zu seiner Zeit bei Audi strafrechtlich relevante Handlungen gab und dass es ihm nicht gelungen sei, diesen Schaden zu verhindern. Er übernehme deshalb eine firmenpolitische Verantwortung. Nach dem Vortrag wollte der frühere Topmanager allerdings keine weitere Stellungnahme mehr abgeben und auch keine Fragen beantworten. Dazu sein Verteidiger.
Weil der Sachverhalt, der Herrn Stadler zur Last gelegt wird, in diesen frühen Themenkomplex überhaupt noch nicht gehört.
Stadler muss sich mit 3 weiteren Angeklagten seit September vergangenen Jahres wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Während die Staatsanwaltschaft davon überzeugt ist, dass die 3 Mitangeklagten, früheren Motorenentwickler, die illegale Abschalteinrichtung mitentwickelt haben, wirft sie dem ehemaligen Vorstandschef vor, dass er spätestens ab September 2015 zwar von den Manipulationen wusste, aber nichts unternahm, um den Verkauf der betroffenen Fahrzeuge in Europa zu stoppen. Dem widersprach Stadler, indem er unter anderem die komplexe Organisationsstruktur bei Audi, Verantwortlichkeiten und seinen stressigen Tagesablauf vorstellte. Zudem verwies er darauf, dass unterschiedliche Regelungen in den USA und Europa galten. Er sei davon ausgegangen, dass die Dieselmotoren in Europa den Vorschriften entsprächen. Bei einer Verurteilung droht Stadler eine lange Haftstrafe. Dazu der Gerichtssprecher Florian Kliwitzki.
Das Strafmaß für einen Betrug dieser Art, es handelt sich ja um über 80.000 tateinheitliche Fälle im Falle des angeklagten Stadler, ist eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren möglich. Man muss aber dazu sagen, im Moment muss zunächst einmal das Gericht klären, ob überhaupt der Schuldvorwurf erweislich ist. Und dann wird man sich erst über das Strafmaß Gedanken machen müssen.
Im Audi-Diesel-Abgasprozess hat heute zum ersten Mal der ehemalige Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler ausgesagt. Gabriel Wirth hat berichtet.
Wir brauchen, wo immer es geht, die Möglichkeit für Beschäftigte, von zu Hause aus zu arbeiten und wo das sinnvoll und möglich ist, und zwar sofort. Deshalb ist die klare Erwartungshaltung der Bundesregierung und auch der Ministerpräsidentenkonferenz, dass da, wo es betrieblich möglich ist, mobiles Arbeiten im Sinne von Homeoffice auch ermöglicht wird.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Von ihm gab es heute noch einmal einen eindringlichen Appell für mehr Homeoffice. Trotz des Neins vom Koalitionspartner CDU/CSU drängt Heil weiter auf ein Recht auf Homeoffice. Und die Diskussion darüber gewinnt immer mehr an Fahrt. Mehrere Homeoffice-Gipfel sind auf Länder- bzw. Bundesebene geplant. Aber ist so ein Gesetz prinzipiell eine gute Idee? Auch in der SWR-Wirtschaftsredaktion gibt es dazu ganz unterschiedliche Meinungen. Alexander Winkler sagt, ein Recht auf Homeoffice auf jeden Fall.
Ein Tag Homeoffice pro Woche. Schon diese Freiheit würde vielen Menschen viel Stress ersparen, weil für Arzttermine nicht mehr freigenommen werden muss, weil kein Stau auf der Autobahn nervt oder weil zu Hause mehr Ruhe ist, um Aufgaben ungestört zu erledigen. Und wenn Beschäftigte entspannter und konzentrierter sind, dann profitieren davon auch Unternehmen. Die Corona-Krise hat leider gezeigt, in vielen Firmen haben solche Überlegungen bisher keine Rolle gespielt. Oder der Rückstand bei der Digitalisierung wurde als Ausrede genutzt, warum das technisch nicht gehen sollte. Doch dann kam Corona und plötzlich ging's. Klar, ein Recht auf Homeoffice darf kein Freischein sein, dass Beschäftigte machen, was sie wollen. Es muss auch Grenzen zulassen, vor allem wenn Aufgaben nicht gleichwertig im Homeoffice erledigt werden können oder dürfen. Im Kern sollte aber die Frage stehen, wie können Beschäftigte die allerbeste Leistung erbringen? Und überall dort, wo die Antwort ist zu Hause, da sollte das Homeoffice auch in Zukunft möglich sein, selbst wenn es nur ein Tag pro Woche ist.
Ganz anders sieht das Michael Wegmer. Er ist gegen das Recht auf Homeoffice.
Ich fange mal ganz persönlich an. Meine Frau unterrichtet Klavier, im Augenblick online von zu Hause aus, weil die Musikschulen zu haben. Wie wäre das also, wenn ich diesen Text hier auch bei uns zu Hause einsprechen würde? Ich glaube, ich muss an dieser Stelle keine laute Klaviermusik einspielen. Sie verstehen, was ich meine. Es ist eben nicht jeder Job so einfach nach Hause zu verlagern, sei es aus privaten Gründen oder weil die Digitalisierung in Deutschland noch nicht so weit fortgeschritten ist. Das haben wir doch im ersten Shutdown gelernt. Ich könnte nicht gut von zu Hause arbeiten. Und ich glaube, das gilt für viele andere Beschäftigte quer durch alle Branchen auch. Wenn uns jetzt aber flächendeckend die bequeme Möglichkeit eingeräumt wird, zu Hause zu bleiben, befürchte ich, dass viele Jobs schlechter erledigt werden als vorher oder gar nicht mehr, einfach weil es technisch nicht klappt. Wir sind weit davon entfernt, Homeoffice für alle ausrufen zu können. Dort, wo es möglich ist, setzen doch viele Betriebe schon auf Heimarbeit. Nach aktuellen Umfragen mehr als 60% aller deutschen Firmen, Tendenz steigend. Hier von vollkommener Willkür zu sprechen, wie es der Deutsche Gewerkschaftsbund tut, ist absurd. Die Pandemie sollte nicht dafür herhalten müssen, im Hauruck-Verfahren einen Rechtsanspruch einzuziehen, für den der Rahmen noch nicht passt.
Die Diskussion um ein Recht auf Homeoffice. Zwei ganz unterschiedliche Meinungen waren das in SWR Aktuell Wirtschaft. Ja, auch wenn Kitas und Schulen geschlossen sind, ein Großteil der Beschäftigten in Deutschland muss irgendwie arbeiten. Auch in der Industrie läuft der Betrieb weiter. Von einer normalen Auslastung und Auftragslage kann in vielen Unternehmen aber immer noch keine Rede sein. Das hat der Industrieverband BDI in seiner Pressekonferenz zum Jahresauftakt nochmal klargestellt. Carsten Zumack.
Der Bundesverband der deutschen Industrie rechnet nicht mit einer schnellen Erholung der Wirtschaft. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie sei weiterhin groß. Für viele Betriebe die Lage düster, sagt BDI-Präsident Siegfried Russwurm.
Die Lage ist natürlich noch ernst. Sie ist auch für unterschiedliche Industrien sehr unterschiedlich. Die exportstarken Industrien, Automobil, Elektrotechnik, denen geht es schon wieder relativ gut. Der Maschinenbau hat gestern relativ positive Zahlen veröffentlicht. Aber es gibt natürlich auch andere Branchen, die schwer darunter leiden, dass ihre Kunden schlichtweg ausgenockt sind durch die Pandemie.
Als Beispiel nennt Russwurm die Textilindustrie, die natürlich auf offene Läden angewiesen ist. Der BDI-Präsident, erst seit Jahresanfang im Amt, rechnet für die kommenden Monate mit zunehmender Arbeitslosigkeit und mehr Insolvenzen. Genaue Zahlen will er aber nicht vorhersagen. Noch ist schließlich auch nicht abzusehen, wie lange es Corona-bedingt noch Einschränkungen gibt. Den zuletzt diskutierten Lockdown für die gesamte Wirtschaft lehnt der Industriepräsident strikt ab.
Wir haben keine Evidenz dafür, dass in den Industriebetrieben Hotspots entstehen. Was ich sicher weiß, sind die Nachteile. Wir wissen, was ein totaler Lockdown der Industrie heißt. Wir konnten das in Italien besichtigen. Und ich warne auch jeden davor zu glauben, naja, man könnte ja mal 4 Wochen abschalten, das sei doch nicht so schlimm. Allein das Wiederanfahren würde dann wahrscheinlich noch mal einen Monat dauern.
Der Schaden für die Volkswirtschaft wäre immens. Ansonsten rechnet der Bundesverband der deutschen Industrie für das Gesamtjahr mit einem Wirtschaftswachstum von 3,5%. Das Vorkrisenniveau werde damit erst 2022 wieder erreichbar. Vorausgesetzt, es gibt keine neuen Rückschläge in der Corona-Krise.
Und damit zu den Aktienmärkten in Frankfurt.
Es ist für so viele eine neue Erfahrung. Lockdown, zu Hause bleiben, also auch zu Hause arbeiten. Und jetzt, wo der Laptop oder der PC so intensiv wie lange nicht zum Einsatz kommt, darf es gerne auch mal wieder ein neuer sein. Entweder aus eigener Tasche oder wer Glück hat, kriegt ihn von der Firma. Egal wie, dieser Markt boomt. Marktforscher haben errechnet, dass im letzten Jahr 302 Millionen Computer angeschafft wurden. Ein Absatzplus von gut 13%. Auch deswegen ist die Microsoft-Aktie so marschiert und Chiphersteller erleben einen neuen Boom. Davon profitiert auch Infineon. Die Aktie des DAX-Unternehmens ist einer der klaren Gewinner heute mit einem Plus von 2,7%. Auch die Autowerte konnten leicht anziehen und Autozulieferer Continental war der Tagessieger mit einem Plus von fast 4%. Continental tüftelt seit langem an einem ausgereiften Konzept für autonomes Fahren. Da werden Fortschritte vermeldet, da steckt Fantasie drin. Die größten Verlierer sind die Energielieferanten wie RWE und E.ON und die beiden Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen und Vonovia. Der DAX konnte sich heute nicht entscheiden. Es gab eine Berg- und Talfahrt, aber am Ende stand ein Minus von 0,1%. Schlussstand 13.925 Punkte. Volker Hirt, ARD Börse Frankfurt.